Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 88 vom 24. April 2024. Wie immer direkt aus der digitalen und verkabelten Bodenprofilgrube der Wissenschaftskommunikation. Und auch diesmal darf ich natürlich hier nicht allein im Studio sitzen oder muss nicht allein im Studio sitzen, sondern die liebe Svenja leistet mir hier Gesellschaft. Hallo Svenja.
Moin Christoph, schön wieder dabei zu sein.
Ja, das sehe ich auch so. Ich bin Christoph, eine weitere Person in diesem Podcast. Dann haben wir jetzt die Formalia wieder geklärt, ja. Und Svenja, es ist toll, dass du in diesem Team bist. Das habe ich dir ja schon mehrfach gesagt, ne? Und besonders toll ist für diese Folge, dass du auch in diesem Jahr den Zollcast sozusagen auf der EGU 2024 vertreten hast. Letztes Jahr hat das Maya gemacht. Maya ist ja kein Teammitglied mehr, aber wir grüßen sie an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, weil sie hat da mal einen beherzten Aufschlag gemacht und wohnte auch direkt neben dem Veranstaltungsort, was das deutlich erleichterte, ne? Und ist letztes Jahr als Pressevertreterin tatsächlich dort eingeladen worden. Deine Motivation war ja noch ein bisschen anders. Erzähl doch mal, wie hängt denn das zusammen, dass du überhaupt zur EGU gefahren bist?
Naja, das ist ja so üblich, dass man, wenn man wissenschaftliche Arbeit macht und die gerne verbreiten möchte unter KollegInnen, dann reicht man halt zu Konferenzen auch Beiträge ein, also Sachen, die jetzt nicht unbedingt schon fertig sind. Manche sind auch schon fertig und man möchte einfach nur ein bisschen ja mehr Aufmerksamkeit dafür bekommen und sich natürlich auch vernetzen. Das ist, denke ich, auch ein Kernaspekt von solchen Konferenzen. Jedenfalls, dann reicht man einen Beitrag ein bei so einer Konferenz und wenn der angenommen wird, dann hat man eben einen guten Grund, dahin zu fahren.
Das ist gut beschrieben. Schätze ich mal, nehme ich mal an. Ja, du hast also auch selbst dort einen Vortrag gehalten.
Genau.
Na, da frage ich dich dann nachher noch. Das will ich natürlich auch gerne wissen, was da Thema war, zumindest grob. Deine Arbeit ist ja auch sehr interessant. Und du warst aber eigentlich vom Team sogar nicht alleine, sondern die liebe Laura war auch auf der EGU. Auch aus derselben Motivation heraus, aber wenn zwei Zollcasterinnen dorthin fahren, dann machen sie natürlich auch Zollcast-Zeug. Das hat sich so ergeben. Laura hätte eigentlich auch diese Folge mitgestaltet, ist aber leider krank geworden. Da wünschen wir ihr jetzt natürlich gute Genesung und ich bin aber zuversichtlich, dass wir so die wesentlichen Erlebnisse von dir hier auch zu zweit relativ ganz gut zusammengefasst bekommen, oder?
Das denke ich wohl auch.
Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr darauf, was du zu erzählen hast, welche Abenteuer du erlebt hast auf der EGU 2024. Bevor wir damit starten, ist es ja bei uns gute Sitte, auch nochmal Ergänzungen und oder Korrekturen vorzunehmen zu Folgen, die wir zuvor veröffentlicht haben. Und da hast du diesmal was im Gepäck, liebe Svenja. Leg mal los.
Ja, genau. Auch etwas mit Europa-Bezug. EGU ist ja die European Geosciences Union und ich habe was zur European Union, also zur EU. Da hatte ich in der Folge, welche war es jetzt nochmal? Die zur Klima, einmal eins der Klimabilanzierung. Da hatte ich erwähnt, dass in der Planung ist, ein EU-weites Verbot für Greenwashing zu beschließen. Das hatte ich von einer Webseite, die da darüber informiert hatte. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was ich aber hätte wissen können, war, dass das in dem Moment tatsächlich schon beschlossene Sache war. Also das, worum geht's nochmal? Es geht darum, dass so Begriffe wie klimaneutral, umweltfreundlich, biologisch abbaubar, all sowas muss dann, wenn das umgesetzt ist, nachweisbar sein. Bisher kann man das so ziemlich frei Schnauze raufdrucken. Und das muss dann also belegbar sein, wenn man das auf seine Packung drucken möchte. Das ist schon beschlossen. Das ist also verabschiedet worden, dieses Gesetz. Und es ist aber so, dass das jetzt noch von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden muss. Und die müssen das dann noch in nationales Recht umsetzen. Das ist also es gibt ja zwei Arten von EU-Gesetzgebung. Die eine wirkt direkt und die andere ist eine Vorgabe, die dann von den nationalen Staaten in eigenes Recht umgesetzt werden muss. Dafür haben sie auch nochmal 2 Jahre Zeit ab der Ratifizierung. Das heißt, es dauert noch eine Weile, aber das ist auf dem Weg.
Ja, das ist gut zu wissen. Greenwashing ist ein hochbrisantes Thema. Also da sind im Gebiet der Europäischen Union natürlich viel Schindluder damit betrieben worden. Ne? Deswegen ist es gut, dass es durch ist und gut, dass du das nochmal aufgreifst. Ich will der Vollständigkeit halber nochmal sagen, dass es sich um Folge 74 gehandelt hat. Das Einmaleins der Klimabilanzierung habe ich nebenbei nochmal nachgeschlagen. Und ehrlich gesagt, Svenja, kann ich das gar nicht glauben. Wir sind jetzt in Folge 88, das war Folge 74, 14 Folgen her. Kommt mir vor wie vorletzte Woche, sage ich mal. Das ist, die Zeit rennt hier wirklich, ne?
Ja, ist so.
Ja, das ist so. Nee, aber vielen Dank für die Ergänzung, die du hier nochmal mit eingebracht hast. Das ist wichtig. Jetzt kommen wir aber langsam auf deine Wien-Reise mal zu sprechen. Und wenn man nach Wien reist, ist natürlich das Stadtbild interessant. Das soll uns aber heute nicht so sonderlich interessieren. Mich interessiert vor allem, wie hast du denn eigentlich genächtigt? Das ist, finde ich, immer sehr spannend.
Ja, ich war leider ein bisschen spät dran mit der Suche nach einer Unterkunft. Deswegen ist es dann keins der Partnerhotels geworden. Die geben da immer auf der Webseite so einen Veranstalter mit an, der verschiedene Hotels dafür bündelt. Und dann konnte man etwas günstiger Hotels buchen. Das war aber fast alles schon ausgebucht. Deswegen bin ich in einem Hostel gewesen. Für Wiener Verhältnisse extrem günstig mit, ich glaube, 60 Euro die Nacht für ein Einzelzimmer.
Okay.
Aber mit geteiltem Bad. Naja, es stellte sich dann heraus, also es war dann auch deutlich, warum nur 60 Euro, das war schon eher Low-Level. Interessant war dann vor allen Dingen, als ich die Bettwäsche entdeckte. Und das war der Punkt, den ich hier nochmal hervorheben wollte. und zwar habe ich dann so ein kleines verschweißtes Paket vorgefunden, in dem die Bettwäsche drin war. Das war vielleicht, naja, so DIN A4 Seiten groß. Man merkte, da war so irgendwie die Luft rausgesaugt worden und es war so sehr kompakt. Wenn man das aufmachte, dann, ich hatte das mal, du kannst es jetzt sehen, die HörerInnen natürlich nicht. Das hier war da drin, das ist jetzt der Kopfkissenbezug.
Okay.
Du siehst vielleicht anhand dessen, du siehst meine Hand dadurch, ne? Es ist jetzt nicht besonders dick. Und zwar war das einmal Bettwäsche aus Viskose, 100% Viskose und 100% abbaubar. Und also ich habe mir jetzt, wie gesagt, diesen Kopfkissenbezug mitgenommen, um diesen Claim der Abbaubarkeit mal zu testen.
Machst du dein eigenes Citizen Science Projekt, Sven, ja, sozusagen?
Ja, ein Citizen, ein Science. Genau. Ich brauche nur noch einen Komposthaufen, wo ich das verbuddeln kann.
Ihr seht, ne, wenn man irgendwie in einer Bodenkunde drinsteckt, dann lässt einen das auch privat nicht los, ja. Man soll ja im Hostel oder im Hotel oder wo auch immer eigentlich mal abschalten, aber man wird nie wieder normal, ja, aber gut, Viskose einmal Bettwäsche, habe ich persönlich auch noch nicht gehört, muss ich sagen.
Ja, war auch ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl, das Laken ist auch ständig verrutscht, weil das ein relativ glatter Stoff ist, aber naja, so war das eben.
Ja,
dafür müssen sie die Bettwäsche nicht waschen.
Ja, und dafür ist es verhältnismäßig günstig und so. Es ist doch wichtig, Svenja, dass du wenigstens etwas schlafen konntest. Aber ich gehe mal davon aus, die Woche war auch ziemlich anstrengend auf der EGU und ich bin jetzt auch sehr gespannt, was du mir so erzählst von deinen Erlebnissen. Leg mal los. Und vor allem bin ich auch gespannt, was sich vielleicht im Vergleich zum letzten Jahr zu Mayas Berichten geändert hat. Aber da wirst du mich jetzt sicherlich ins Bild setzen.
Ja gut, was sich geändert hat, ich habe die Folge zwar irgendwann mal angefangen zu hören, aber ich glaube nicht mal ganz zu Ende gehört. Insofern wirst du die Unterschiede dann herausstellen müssen.
Ja.
Aber erstmal für alle, die jetzt überhaupt keine Peilung haben, was das überhaupt war. Also wir sprechen immer von der EGU, als wüssten alle, was das ist. EGU steht für European Geosciences Union, also der Europäische Verband der Geowissenschaften. Und da ist es eigentlich nicht die EGU, sondern die EGU General Assembly, also die Generalversammlung. Das klingt so ein bisschen nach Vereinsmeierei, ist aber deutlich cooler. Ist nämlich einfach eine Konferenz, auf der sehr viele Beiträge vorgestellt werden. Also da gibt's auch einzelne Treffen, die so ein bisschen Vereinsmeierei sind. Da muss man dann auch bestätigen, wer jetzt welche Ämter übernehmen darf und so weiter. Aber der Großteil dessen ist eigentlich, dass sehr viele WissenschaftlerInnen sich da auf einen Haufen treffen. Und ich glaube, es gibt so ein EGU-T-Shirt, da stand mal drauf, every year we meet galvanized by coffee oder sowas. Also galvanisiert durch Kaffee werden wir zusammengeschweißt als Geowissenschaftlerinnen. Genau, und auf diesem Treffen Es ist eine wahnsinnig große Konferenz. Es gibt ja unterschiedlich große Konferenzen. So, ich würde mal sagen, es fängt bei 50 Leuten vielleicht an. Und die hier ist aber extrem groß, dadurch, dass es ein geografisch großes Spektrum ist. Ne? Europa ist ja schon nicht ganz klein. Und dann kommt dazu, dass es eben thematisch sehr breit ist. Also Geosciences umfasst alles Mögliche, nicht nur die Bodenkunde. Da sind die ganzen KlimawissenschaftlerInnen drin, Ozeanografie, da gibt's also, weiß ich nicht, wie viele verschiedene Abteilungen. Da ist alles Mögliche drin, auch planetare Wissenschaften, ne? Alles, was nicht mit der Erde zu tun hat. Da gibt's also wirklich alles Mögliche. Und deswegen sind es einfach eine unglaubliche Anzahl an Leuten, die da hinkommen. Deswegen findet es auch Jahr für Jahr in Wien statt, weil es, glaube ich, kaum einen anderen Ort gibt, wo man so viele Menschen gleichzeitig abfertigen kann. Ich habe mal auf der offiziellen Webseite die Statistiken nachgeschlagen. Also es waren gut 18.000 Menschen vor Ort.
Wow, das ist eine Hausnummer.
Dazu kommen nochmal circa 2.500 Menschen, die online teilgenommen haben. Aus insgesamt 116 Ländern. Also das ist schon mal, das sind Dimensionen, die muss man sich erstmal vorstellen. Ne? Also die Stadt ist geflutet von diesen Leuten. Man sieht auch überall Leute, weil das auch unser Zugticket war, also für den Nahverkehr sieht man immer Leute mit diesen Namensschildern der Konferenz rumlaufen oder mit Posterrollen. Daran erkennt man sie dann immer. Und noch eine letzte Zahl aus der Statistik. 57% der Beiträge waren von NachwuchswissenschaftlerInnen präsentiert worden. Das ist also eine ganz erhebliche Zahl, wobei die EGU da recht großzügig ist, was als NachwuchswissenschaftlerIn zählt. Also das ist, glaube ich, nicht nur welche, die im Master machen oder in der Promotion sind, sondern auch noch, ich glaube, bis zu 7 Jahre nach der Promotion. Und sie sind da recht großzügig mit, was als Jung oder Nachwuchs gilt. Aber trotzdem kann man sagen, die EGU ist noch eine durchaus eine recht junge Organisation und hat viele Beiträge von eben jungen WissenschaftlerInnen. Also das ist schon mal, das macht vielleicht so ein bisschen deutlich, diese ganze Ausmaß, was das auch für eine Herausforderung ist, sich da zurechtzufinden. Zum einen räumlich, da gibt's aber ganz gute Hinweisschilder überall, aber vor allen Dingen das Programm. Ich habe im Vorhinein versucht, mir ein paar Veranstaltungen herauszusuchen, wo ich denn hin möchte. Aber es ist natürlich so, bei ungefähr so vielen Beiträgen, wie es auch TeilnehmerInnen sind, nämlich etwas mehr als 18.000 Beiträgen, muss man natürlich eine Auswahl treffen. Gut, nicht alles betrifft meinen Fachbereich, aber man möchte vielleicht auch mal hier links und rechts gucken. So. Aber selbst innerhalb der Bodenkunde gibt es einfach unglaublich viele Beiträge und unglaublich viele Sessions. Und da muss man, also sich, kann man sich durch das Online-Programm klicken, man kann sich so mit Sternchen markieren, was man in das persönliche Programm übernehmen möchte. Und selbst dann hatte ich immer noch so 4 bis 5 Veranstaltungen gleichzeitig. Also ich bräuchte eigentlich Hermines Zeitumkehrer, um alles zu besuchen, was mich interessieren würde.
Hast du doch bestimmt im Schrank liegen, Svenja, so wie ich dich kenne.
Schön wär's. Ja. Die Handtasche mit den unglaublich erweiterbaren Space, die hätte ich auch gerne. Nee, aber da ich keinen Zeitumkehrer hatte, habe ich mir dann immer am Abend vorher versucht, nochmal so wenigstens das Ganze auf 2, 3 Dinge einzudampfen und dann am nächsten Tag spontan zu gucken, worauf ich am meisten Lust habe. Und dann geht das Programm halt los. Morgens um 8.30 Uhr geht die erste Session los und die letzte endet um 18 Uhr, meine ich. Und dann gibt's manchmal noch danach einzelne Veranstaltungen. Dann gibt's irgendwelche Empfänge oder Vernetzungstreffen oder was auch immer. Und dann natürlich geht man danach noch zusammen essen oder so. Also da ist eigentlich, man ist von morgens bis abends unterwegs und sehr wenig in dem Hostelbett. Also es war dann auch gar nicht so schlimm, dass das nicht so bequem war. Da verbringt man eh nicht so furchtbar viel Zeit. Ja, und ich habe jetzt schon den Begriff Sessions benutzt. Das sagt vielleicht auch nicht jedem und jeder etwas. Es ist so, dass im Vorhinein von der Konferenz das alles quasi selbst organisiert von den WissenschaftlerInnen. Das heißt, die Leute reichen Themenvorschläge ein, zu welchen Themen es sinnvoll wäre, mal Beiträge zu sammeln. Und das ist dann ein Vorschlag für eine sogenannte Session. Und dann gibt es so einen Zeitrahmen, wenn die so Sessions dann feststehen, dann gibt es einen Zeitrahmen, wo eben WissenschaftlerInnen Beiträge einreichen können. Und dann gibt es eben zu jeder Session so und so viele Beiträge. Wenn es zu viele gibt, muss man halt ein bisschen schauen, ob man die, man kann eine mündliche Session haben, also wo es Vorträge gibt, dann gibt es aber auch noch Poster-Sessions. Und wenn es dann viele Beiträge gibt, dann schiebt man auch gerne mal ein paar mehr in die Poster. Und ja, also da gibt es dann quasi gebündelt zu einem Thema gibt es Vorträge und das wird dann auch moderiert von den Leuten, die die Auswahl getroffen haben. Die achten dann auch auf die Zeit. Das ist nämlich auch immer ein bisschen kritisch, dass man sich da dran hält. Das muss man auch sagen, ist wirklich eine krasse Herausforderung. Die meisten Präsentationen, wenn das eine Standardpräsentation ist, haben 8 Minuten Zeit und da gibt es 2 Minuten noch für Fragen und Diskussionen.
Oh.
Also das geht wirklich Schlag auf Schlag und dann hat man da irgendwie so 10 Präsentationen nacheinander weg. Das schlaucht schon echt. Also wenn man da so sich die ganze Zeit versucht zu fokussieren und versucht da zu verstehen, worum es geht, zu gucken, ob man Fragen hat, gucken, ob das mit den eigenen der eigenen Forschung irgendwie im Zusammenhang steht. Das ist schon wirklich da, also so ein bisschen auf Speed. Da muss man schon echt sich gut konzentrieren können.
Das glaube ich, bei der DBG-Jahrestagung waren es ja so 15 Minuten, also je nach Session 10 bis 15 Minuten Vortragszeit. Aber 8 Minuten ist halt auch für die vortragende Person natürlich enorm knapp, um da irgendwas auch nur halbwegs anschaulich und im Zusammenhang darzustellen.
Ja.
Wollen wir an der Stelle vielleicht gleich über die Vorträge reden?
Ja, können wir machen.
Ja, weil das war im letzten Jahr auch so ein Punkt, den Maya auch sehr deutlich, es war so ihre Art und dafür haben wir sie geschätzt, ne, kritisiert hat. Ne? Also sie hat auch gesagt, sie hat sich da auch, so wie du, in einzelne Vorträge reingesetzt, die sie einigermaßen interessiert haben, hat grundsätzlich die Stimmung dort vor Ort auch als recht angenehm empfunden, aber sie hat häufig auch die Vortragsweise und auch die Qualität des Fachenglischs dann kritisiert. Kannst du das oder wie hast du das empfunden? Frage ich mal so.
Also ich teile die Ansicht, dass die Vortragsstilqualität durchaus sehr stark variiert. Das geht von abgelesen bis perfekt getimt, super Abbildung und man hat alles verstanden. Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen Gewöhnungssache, Englisch mit verschiedenen Akzenten oder Dialekten zu verstehen. Das ist auch nicht immer einfach. Gerade also für mich ist es vor allen Dingen schwierig, so ostasiatisch, häufig ja chinesische Akzente zu verstehen, weil die Aussprache von manchen Worten einfach ganz typisch anders ist. Und da muss man sich natürlich auch, wenn das wechselt, immer wieder umgewöhnen. Also wenn nicht zum Beispiel to measure richtig deutlich ausgesprochen ist, sondern ist mir aufgefallen, dass es oft zu einem mirror verwaschen ist. Ja. Und das stellt natürlich eine zusätzliche Anforderung an die Konzentration, dass man versucht zu verstehen, was da gesagt wird. Zum einen das Englisch, Qualität des Englisch. Ja, also gut, wenn man das als Qualität bezeichnen will, klar, man kann natürlich versuchen, möglichst einem muttersprachlichen Idiom irgendwie gleichzukommen. Ansonsten ist es häufig so, dass die Art des, also ob man frei vorträgt oder eben ob man sich das quasi vorgeschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob die Leute sich da Notizzettel mitgenommen haben. Da habe ich keine gesehen, aber manche wirken wirklich entweder komplett auswendig gelernt oder als hätten sie irgendwo einen Screen, wo sie von ablesen. Manche haben eben versucht, die Zeit auch so schnell, also so zu füllen und das Zeitlimit einzuhalten, indem sie einfach unglaublich schnell reden. Das ist dann natürlich wenig hilfreich, weil da muss ich auch sagen, da habe ich dann auch irgendwann abgeschaltet und gesagt, die Konzentration spare ich mir jetzt. Ich verstehe eh nichts. Zumal wenn das Thema nicht genau meins ist, dann habe ich bei manchen Vorträgen, die so schnell waren, wirklich einfach abgeschaltet und kurz Konzentration gesammelt für den nächsten Vortrag.
Das ist auch, glaube ich, was wir im letzten Jahr in der EGU-Folge ziemlich deutlich herausgearbeitet haben, ne? Dass eben das Vortragen, also das Präsentieren eben auch so eine eigene Kunst für sich ist. Das ist auch was man erlernen kann, ne? Was man üben muss sicherlich. Das hatte ich letztes Jahr, glaube ich, auch eingebracht, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es für manche tatsächlich der erste Konferenzvortrag. Die Aufregung und Anspannung, der Stress ist natürlich hoch, ne? Du hast ja auch einen Vortrag gehalten. Hast du vielleicht Tipps für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt schon mit zittriger Hand auf ihren ersten EGU-Beitrag nächstes Jahr blicken? Hast du einen Tipp, wie man sich gut vorbereiten kann? Also sowohl was die Füllung dieser 8 Minuten angeht, als auch was jetzt das Englisch angeht. Ist ja für manche vielleicht auch nicht leicht, so den ersten Vortrag auf Englisch zu halten.
Also meine Herangehensweise und was ich immer als sehr hilfreich empfinde, ist auf jeden Fall den Vortrag ein paar Mal zu üben. Das ist, denke ich, irgendwie mehr oder weniger selbstverständlich, aber manchmal hat man den Eindruck, manche haben das nicht gemacht, weil die dann irgendwie nach 10 Minuten überrascht sind, dass es schon vorbei ist. Also ein paar Mal üben, gucken, wie lange brauche ich denn, sich überlegen, ob man vielleicht einzelne Dinge einfach rausstreichen kann, wenn es denn zu lang ist. Also schneller reden ist keine gute Option meistens, weil dann verliert man die Leute. Was ich auch interessant finde, ist eigentlich, bei Sessions, wo ich mich reinsetze, wo ich keine Ahnung habe, ich nehme ja am meisten mit von den Einleitungen. Also wenn erklärt wird, was ist das Thema, worum geht's, was ist die Fragestellung, was ist die Lücke in der Forschung. Wenn man da Leute schon abhängt, weil sie zum Beispiel einen der Kernbegriffe nicht verstehen, dann hat man sie halt verloren. Deswegen würde ich tatsächlich sogar ein bisschen mehr Sorgfalt auf die Einleitung verwenden als auf die Ergebnisse. Das klingt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber wenn man möglichst verschiedene Leute erreichen möchte, ist das sicher hilfreich. Und man sollte auch nicht überschätzen, wie viel andere Leute in der Bodenkunde über andere Bereiche der Bodenkunde wissen. Also ich setze mich ja auch mal in, Hydrologie- oder Erosionssitzungen und da ist dann auch ganz schnell meine Expertise zu Ende. Und da bin ich auch dankbar, wenn jemand nochmal erklärt, was ist nochmal die Universal Soil Loss Equation oder was ist der K-Faktor da drin oder so. Wenn man das, ja, wenn ich jetzt die ganze Zeit den Vortrag höre darüber, wie der K-Faktor geschätzt wird und ich aber keine Ahnung habe, wofür der steht, dann habe ich halt einen wesentlichen Teil des Vortrags nicht begriffen. Und deswegen finde ich die Einleitung tatsächlich ziemlich wichtig. Und es kann sein, dass eben 50%, vielleicht nicht 50%, aber ein paar Prozent der Leute werden einfach nur da sitzen und das aus der Einleitung das Wesentliche mitnehmen. Insofern finde ich das durchaus relevant. Ja, und ansonsten natürlich auch gerne Feedback einholen, wenn man es dann geübt hat. Also wenn ich ganz am Anfang übe, mag ich wirklich auch keine Zuschauer haben. Aber wenn ich das schon ein paar Mal habe, dann habe ich das jetzt auch diesmal meinem Freund vorgetragen, der natürlich vom Thema keine Ahnung hat, aber der mir durchaus sagen kann, da habe ich jetzt nicht verstanden, warum hast du das zuerst gemacht und nicht das? Warum sagst du nicht erst, was das Thema ist, bevor du sagst, wo die Proben her sind oder so? Also da können noch mal ein paar Dinge auffallen, die man selber, wenn man so betriebsblind ist, halt nicht merkt.
Ja, das sind.
Und dann immer davon ausgehen, dass das Publikum einem wohlgesonnen ist. Solange man die Zeit einhält, ist es das in der Regel. Also nichts ist nerviger tatsächlich, als die Zeit zu überschreiten, weil dann fangen Leute an, auf die Uhr zu schauen und zu sagen, Mensch, die Leute nach einem, die wollen ja auch noch die gleiche Zeit haben. Und das ist auch unsolidarisch, wenn man da überzieht. Insofern, Zeit einhalten ist wirklich sehr wichtig. Und manchmal, je nachdem, wie rigoros die SessionleiterInnen da sind, kann man auch rigoros unterbrochen werden, wenn denn die Zeit vorbei ist. Und es wäre schade, wenn man dann die wesentlichen Dinge nicht mehr erzählen konnte. Insofern, üben, üben, üben. Nicht zu viel, weil dann ist es vielleicht auswendig und dann wird es nicht mehr lebendig. Aber schon mal ein paar Mal das durchgesprochen haben, das ist schon nicht verkehrt.
Auf jeden Fall. Kann ich als alter Lehrer natürlich nur unterschreiben. Und ich will noch mal ergänzen, ich finde das tatsächlich gar nicht kontraintuitiv, dass die Einleitung eben das Wichtigste ist. Das haben wir in der Unterrichtsplanung beispielsweise, kriegst das vom ersten Tag an vermittelt. Ne? Der Einstieg in ein Unterrichtsthema, in eine Unterrichtsstunde ist immer das Wichtigste. Und jetzt kann man sich drüber streiten, ob ein Vortrag und eine Unterrichtsstunde in der Schule vergleichbar ist oder nicht. Aus meiner Sicht ist sie das in großen Teilen, ne? Weil eben du hast eine Informationsrichtung, ne? Das geht halt an den Rezipienten, vom Speaker aus, ne? Und du machst dir gleichermaßen auch Gedanken, wie du das strukturierst, welche Inhalte du wann platzierst und so, ne? Und da ist es auch unabhängig davon, dass ich natürlich in einer guten Einleitung auch wesentliche Begriffe definiere, Grundlagen lege, aber auch Interesse zu wecken. Interesse ist sowohl für den Unterricht als auch für den den guten Vortrag, als auch für die Podcast-Folge übrigens, ist immer, glaube ich, dass das Wichtigste, um Leute bei der Stange zu halten und auch wirklich dazu zu bringen, aufmerksam zuzuhören. Ja, wenn du das nicht schaffst in den ersten, was weiß ich, in der ersten halben Minute oder in der ersten Minute, dann kannst du die Leute eigentlich abhaken. Ne? Die sind dann nicht mehr dabei. Ne? Und ja, Vortrag kann ich auch nur empfehlen, mache ich auch selbst so, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, dass ich mir das selbst nochmal durchspreche, ne? Aber ich will nochmal einen Punkt aufgreifen, was das Englisch angeht. Ich glaube, da hatte Maya das letzte Mal rausgearbeitet. Die hat ja nun mal auch in einem International Master studiert. Also die hat sowieso zweisprachig studiert, ne? Die sagte eben, wenn du den ersten Fachvortrag auf Englisch hältst und du bist dir unsicher in dieser Fremdsprache, ne? Fachbegriffe sind meistens ja nicht so das Problem, weil man die drauf hat, ne? Aber gerade so Satzbau, ne? Grammatik, ne? Das ist ja manchmal so ein bisschen was, wo man eben auf einem Professional Level agieren kann oder wo man dann eben auch etwas niedriger ansetzen kann. Und da wäre es ja vielleicht zu empfehlen, weiß nicht, wie du das siehst, erstmal auch vielleicht ein bisschen niedriger einzusteigen. Lieber auf die Verständlichkeit generell zu achten, als jetzt komplizierte Satzkonstruktionen zu bilden und um zu zeigen, dass man es eben drauf hat. Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Weniger ist immer mehr bei dieser Art von Vorträgen, denke ich. Ja, schon.
Kann man ja dann auch durch gute Folien, durch einen guten Aufbau generell, kann man das ja auch wieder rausholen. Also das
Und auch da würde ich sagen, weniger ist mehr. Also ich habe schon sehr viele Folien gesehen, die wirklich sehr, sehr voll sind. Alle entschuldigen sich immer für die riesigen Tabellen, aber sie machen sie trotzdem. Und das ist einfach viel zu viel, ne? Man versucht gleichzeitig zu lesen und zuzuhören. Also die besten Vorträge sind eigentlich die, wo eine Abbildung drauf ist oder zwei, drei Stichworte, eine Schemaabbildung oder eine Ergebnisabbildung oder sowas. Also möglichst wenig, das auf jeden Fall hilft. Und wenn man da vor Ort steht, würde ich auch den Hinweis geben, sich vor Augen zu führen, dass man in dem Moment gerade kommuniziert. Dass es keine Show ist, dass es nicht darum geht, irgendwie vor die Kamera zu treten und einen Text runterzurattern, der irgendwie, weiß ich nicht, manche sprechen so wie in einem Werbespot oder so. Also da ist die beste Möglichkeit, um das und das zu tun. Und wir haben aber in der Forschung das und das gesehen. Sondern es geht ja darum, in dem Moment stehe ich und spreche zu den Leuten. Und dann ist zum einen wichtig, Augenkontakt zu haben und zum anderen eben auch so zu sprechen, als würde ich denen gerade etwas mitteilen wollen. Und da ist manchmal dieses etwas Runtergeratterte, da schläft man dann sofort ein, ne, weil man sich gar nicht angesprochen fühlt.
Richtig, ja. Ja, das ist, deswegen finde ich es gut, dass wir auch hier nochmal über sowas sprechen, weil eben Kommunikation wird, glaube ich, chronisch unterschätzt, ne? Also den Stellenwert von guter Kommunikation, ne? Die wissenschaftliche Methodik zu beherrschen, Sachen gut zu Papier zu bringen, ne, wissenschaftlich zu arbeiten, das ist eben das eine. Das zu kommunizieren ist eben nochmal was anderes. Und beides gehört, glaube ich, aus meiner Sicht untrennbar zusammen. Das musst du machen, ne? Und wir machen externe Wissenschaftskommunikation hier, die geht ja potenziell auch nach draußen, ne? Aber auch auf solchen Konferenzen, wo es ja auch drum geht, damit leite ich dann jetzt auch gleich über, was hast du gelernt, ne? Anderen was beizubringen, ne? Sich zu connecten, also auch Kontakte zu knüpfen und so, da muss ich auch auf die Präsentation achten. Ich glaube, das ist was Wesentliches, ne?
Mhm.
An der Stelle.
Ich will gerne tatsächlich noch einen kurzen Moment bei den Formaten bleiben, weil ich habe jetzt gerade erwähnt, dass es also diese Präsentationssessions gibt, dann gibt es die Poster-Sessions, die sind dann etwa genauso lang, da steht man dann, so stehen die Poster alle Reihe an Reihe, so Boards, wo man die ranpinnt, und dann steht man da zu einer bestimmten Zeit und Leute können da durchgehen und Fragen stellen und das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache, ganz andere Art des Vortragens, aber hat auch Vorteile und Nachteile, so wie alles. Und ich hätte tatsächlich aber bei der Konferenz auch lieber ein Poster vorgestellt, tatsächlich. Also, aber ich wurde dann als Präsentation eingeladen. Na gut, dann habe ich das gemacht. Was es aber auch noch gibt, das ist jetzt nicht bei jeder Konferenz so, aber das hier ist jetzt was Besonderes. Da gibt es das Pico-Format. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür das steht. Das scheint eine Abkürzung zu sein. Das ist so, dass man da in einer Ecke so eine Bühne hat mit fünf Stühlen und so. Und dann gibt es ein Mikro. Und Leute stellen für 1 bis 2 Minuten sozusagen ihr Thema vor. Und dann geht man aber in so einen anderen Bereich, wo riesige, sehr, also sehr große Touchscreens sind, oder sind es Touchscreens, auf jeden Fall Bildschirme, die man steuern kann, wo man dann so vielleicht 4, 5, 6 Folien drauf haben kann. Und die Leute stehen da wie an einem Poster, stehen sie da und stehen bereit für Fragen, haben aber eben die Möglichkeit, mehrere verschiedene Folien zu zeigen, statt einem großen Poster, wo alles irgendwie auf einen DIN A0 Poster gequetscht werden muss. Das finde ich irgendwie auch ganz witzig, dass man da ja so ein ganz anderes Format nochmal erfunden hat.
Das ist cool, ja. Also auch moderner Medieneinsatz, da will man gar nicht wissen, was das dann gekostet hat, ne? Die ganzen Screens dort auch hinzustellen. Ja, da steckt dann auch ein bisschen Geld dahinter, ne?
Ja, gut, aber die werden ja auch jedes Jahr wieder benutzt.
Na klar, ja. Wird wieder benutzt. Nee, das finde ich gut. Da muss man sich das so vorstellen, wenn man da von außen drauf guckt, dann stehen da quasi eine oder mehrere Personen vor so einem großen Screen und wischen. So, ja. So.
Ich glaube, sie wischen tatsächlich nicht. Ich glaube, es sind irgendwelche Knöpfe, aber ja.
Schön.
Genau, so ist es tatsächlich, dass er so, also ich meine, so furchtbar riesig sind sie jetzt nicht. Ein handelsüblicher Fernseher ist wahrscheinlich schon ein bisschen größer sogar. Aber so, ja, wenn man direkt davor steht, ist er groß genug.
Warum hättest du lieber ein Poster präsentiert? Weil man dann mit den Leuten besser ins Gespräch kommt, nehme ich mal an, wenn man da.
Ja, genau. Also ich bin das, was ich vorgestellt habe, da bin ich noch sehr am Anfang, ne? Also ich habe einen Datensatz bekommen, den habe ich gar nicht selber erzeugt. Das ist aus einem anderen Projekt entstanden und ich werte da jetzt Teile von aus und ich habe da eigentlich eher mehr Fragen als Erkenntnisse bisher und deswegen hätte ich gerne ein paar Leute ausgequetscht, was so ihre Tipps wären, wie sie da rangehen würden. Ich habe mir die Tipps dann auf andere Art geholt. Also ich habe ja auch so zwischendurch mit Leuten gesprochen. Aber das wäre schon das für mich geeignetere Format gewesen, weil so ein Vortrag ist ja wie so eine große Bühne, wo, also ich weiß nicht, 50, 60, 70 Leute gleichzeitig einem zuhören und man kann da deren Aufmerksamkeit für 8 Minuten haben. Das ist natürlich gut genutzt, wenn man da eine Botschaft hat, die man rüberbringen will. In dem Fall war meine Botschaft eher, ich habe hier angefangen, das und das hat erstmal nicht geklappt und habe dir Tipps, wie man sonst weiter vorgehen könnte, weil das sich so ein Stück weit in ein Gebiet bewegt, so in Hydrologie, wo ich einfach keine Erfahrung habe und dann wäre es natürlich gut, da ein paar Tipps zu bekommen. Ja. Wie gesagt, ich habe das auf andere Weise dann auch einholen können.
Bei dir geht es grundsätzlich immer um Bodenstruktur, ne? Das ist so dein Leitthema mehr oder weniger. Du hast mir auch mal am Rande erklärt, was du so für abgefahrene Methoden dir da anguckst, ne? Da kann ich mir, glaube ich, schon vorstellen, dass man da gerne auch mal zu der einen oder anderen Sache mal ein Feedback hätte von ne, dieser oder jener Person. Ja, das ist sehr, sehr cool. Aber immerhin, es ist ein Vortrag geworden und du hast, du hast die Kontakte gesucht. Da komme ich jetzt mal zu der Frage, was hast du jetzt unabhängig von deinem eigenen Themenschwerpunkt auf dieser Konferenz eigentlich noch so gelernt? Du bist ja sicherlich auch mal rumgelaufen. Ich sehe dich so, wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich dort in dieser riesigen Halle quasi rumlaufen zwischen verschiedenen Postern. Ja, was hast du da so an interessanten Themen noch entdeckt, die dir aufgefallen sind, die du mitgenommen hast?
Ja, also am meisten lernt man ja in den Bereichen, wo man selber noch wenig Ahnung hat. Da ist ja die Lernkurve immer am steilsten. Und insofern habe ich viel in benachbarten Bereichen gelernt. Also ich habe zum Beispiel über Erosion gelernt, dass es viele Studien zur Erosion durch Wasser gibt. Ne? Also wenn Wasser über den Boden fließt oder auch die Regentropfen, die aufprallen und dann den Boden mitnehmen. Das ist eine recht gut untersuchte Art der Erosion, auch wenn es da immer noch Schwierigkeiten gibt, das zu modellieren. Aber da gibt es viele Studien dazu, wozu es deutlich weniger Studien gibt, ist die Winderosion. Und da gibt es auch ein paar wenige Studien, die dann sogar noch Winderosion und Wassererosion am gleichen Standort vergleichen. Und da habe ich eben gelernt, dass das durchaus sehr unterschiedlich sein kann. Also, dass die Trends nicht unbedingt in die gleiche Richtung gehen bei verschiedenen Gradienten, also Unterschieden in einem bestimmten Bodenparameter, den man haben kann. Die wirken sich unterschiedlich auf Wind- und Wassererosion aus. Und dann habe ich noch tatsächlich an einem Poster gelernt, ich weiß gar nicht, ob das dann über Social Media auch verteilt wurde. Laura hatte von mir ein Foto gemacht, wie ich an einem Poster stand. Der Anita, die hat mir erklärt, was Tunnelerosion ist und was das, also auf Englisch Pipe Erosion, ich habe das jetzt mal als Tunnelerosion übersetzt. was das überhaupt ist und was das für eine Bedeutung hat überhaupt auch in Europa. Und das war mir überhaupt nicht klar. Also es gibt im Prinzip Erosion, die nicht nur an der Oberfläche ist, sondern dass quasi unterirdisch der Boden ausgehöhlt wird, dass es da so Gänge und Tunnel gibt, die ausgewaschen werden. Und irgendwo, wenn dann zum Beispiel eine Abbruchkante ist, an irgendeiner Stelle, zum Beispiel im Gebirge oder an einem Fluss, dann sieht man manchmal diese Löcher, wo das rausfließt. Manchmal sieht man das auch nie, weil das einfach unterirdisch bleibt. Und das spielt wohl eine weitaus größere Rolle, als man bisher so auf dem Schirm hat. Und es gibt da überhaupt keine Modelle dazu, die das modellieren. Insofern super spannend.
Quasi wie so eine Art Verkarstung, aber halt im Boden, ne? Und nicht im Gipsgestein oder so oder im Carbonatgestein, ja, abgefahren.
Genau, also Karst, da haben wir das in einem Kalkgestein, das aufgelöst wird, wo so große Höhlensysteme entstehen und sowas Ähnliches gibt es eben beim Boden dann auch. Manchmal sieht man das dann, und das gibt es ja in Karstregionen auch, dass dann die einzelnen Tunnel manchmal einstürzen und dann sieht man, was eigentlich unterirdisch alles abgegangen ist. Und das, das war auf jeden Fall eine ganz neue Erkenntnis für mich, was so die Erosion angeht. Und dann war ich in einer Session, die sich mit Bodentieren beschäftigt hat. Das fand ich auch ganz cool. Und das meiste habe ich eigentlich aus der Einleitung der Leiterin dieser Session gelernt. Und zwar ist es so, wenn man jetzt vergleichen würde, man hat den gleichen Boden einmal nur mit Mikroorganismen und einmal mit Mikroorganismen und Bodentieren, dann ist in dem Boden mit den Tieren viel mehr Stickstoff verfügbar, also mineralisiert. Das heißt also abgebaut, ne, die organische Substanz, die abgebaut wird und dann Pflanzen verfügbar wird, dadurch, dass das kleinere Moleküle sind, die wir dann eben mineralischen Stickstoff nennen, also Nitrat zum Beispiel oder Ammonium. Das ist also viel stärker verfügbar in einem Boden, wo Bodentiere vorhanden sind. Und warum ist das so? Man muss sich vorstellen, verschiedene Bodenorganismen haben ein unterschiedliches Verhältnis von verschiedenen Atomen zueinander. Also häufig genannt wird da das Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis. Und dieses CN-Verhältnis, wie es auch genannt wird, das ist bei Mikroorganismen, würde ich mal sagen, über einen groben Daumen so irgendwas zwischen 8 und 12 vielleicht. Und wenn man höher geht in der Ernährungsstufe, also die sich von den Bakterien oder den Pilzen ernähren, die haben dann ein größeres Verhältnis, also mehr Kohlenstoff im Verhältnis zum Stickstoff in ihrem Körper. Und das bedeutet, wenn die jetzt also die Mikroorganismen fressen und selber aber den Kohlenstoff zwar komplett brauchen, aber den Stickstoff eigentlich gar nicht so viel, dann scheiden sie halt Stickstoff aus. Und dieser Stickstoff ist dann verfügbar für Pflanzen. Und so kommt es, dass eben ein Boden mit Bodentieren, mehr Stickstoff verfügbar hat. Und das dann ist dann natürlich besser für Pflanzen, die diesen dann wieder aufnehmen wollen.
Das ist sozusagen so, in der Schulbiologie spricht man von Nahrungskette. In der höheren Biologie sagt man, es sind Nahrungsnetze natürlich, ne, weil das nicht nur linear abgeht, ne? Also das Vorhandensein von Nahrungsnetzen im Boden führt zu einer besseren Stickstoffversorgung oder Verfügbarkeit. Ja. Das ist abgefahren, ne? Habe ich noch nie drüber nachgedacht in der Weise.
Ja, ich auch nicht. Das sind so grundsätzliche Dinge, die man mitnimmt und die man dann immer mit sich rumträgt. Und einfach so schon mal einen groben Überblick hat über einen Bereich, wo man weiß, okay, Bodentiere, Stickstoff besser verfügbar.
Ja, ich sehe dich auch, du lächelst fein. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, wie du dann durch Wien spaziert bist mit einem freudigen Lächeln, dass du das gelernt hast. Alle guten Dinge sind drei, du hast bestimmt noch mehr gelernt, aber was ist denn noch so rumgekommen für dich?
Oh, eine dritte Sache muss ich jetzt auswählen. Dann nehme ich, glaube ich, die Hydrokohle. Das ist was mir auch völlig neu war, obwohl es das wohl auch schon länger gibt. Aber alle Welt kennt ja die Biokohle als etwas, was also pyrolysierte organische Substanz, meistens pflanzliches Ausgangsmaterial, also irgendwelche Zweige oder Grünschnitt oder was auch immer. Grünschnitt vielleicht eher weniger, aber irgendwas, was ein bisschen trockener ist, was man dann unter Luftabschluss erhitzt und dann entsteht daraus Biokohle. Und die ist dann ein bisschen resistenter gegen Abbau und kann also ein bisschen Kohlenstoff im Boden speichern, hat auch eine große Oberfläche, kann also auch zum Beispiel Schadstoffe an sich binden und aber auch Nährstoffe. Und das ist jetzt sozusagen die Schwester der Biokohle, ist die Hydrokohle. Die wird also nicht durch das Erhitzen unter Luftabschluss, also quasi, na, vielleicht eine andere Art von Luftabschluss gemacht, nämlich unter Wasser. Also wird zum Beispiel Klärschlamm, wenn man den zur Biokohle machen wollte, dann müsste man den erst trocknen und dann pyrolysieren. Und bei Hydrokohle kann man das direkt machen. Da kann man also, gibt es verschiedene Verfahren, aber im Prinzip mit heißem Wasserdampf kann man das erhitzen. Ich glaube, so knapp 200 Grad reichen da schon, wo man bei Biokohle, ich glaube, 400, 500 Grad ungefähr bräuchte. Aber das ist jetzt nicht mein Themenbereich, also gerne Rückmeldung dazu, wer das da besser weiß. Und ja, diese Hydrokohle, da spart man eben eine ganze Menge Energie, dadurch, dass man sie eben nicht ganz so hoch erhitzen muss. Vor allen Dingen, wenn man, wie die das gemacht haben in der Studie, wo ich das, wo ich die Präsentation zu gesehen habe, aus einem Kraftwerk, das den sozusagen nicht mehr genutzten Dampf, das was übrig bleibt, das haben sie genutzt, um eben die Hydrokohle zu erstellen. Und das hat auch den Vorteil, gerade wenn man sich über die Verwendung von Klärschlamm Gedanken macht, da ist ja oft die Sorge, dass da zum Beispiel Schwermetalle sich anreichern und dass man die dann auf den Boden tut und damit das in die Nahrungskette bringt. Und was die Schwermetalle angeht, da kann man das im Prinzip, kann man nochmal das Wasser, nachdem man diese Hydrokohle erstellt hat, kann man abtrennen. Und da sind dann viele von diesen Schwermetallen schon drin. Das heißt, da kann man also diese Schwermetallbelastung reduzieren. Andere Dinge, organische Schadstoffe, das ist ein bisschen was anderes. Aber das kann man damit zumindest ein Stück weit reduzieren. Das ist ja schon mal ganz spannend, wenn man weiß, dieser Klärschlamm ist schwermetallbelastet. Da mache ich vielleicht eher eine Hydrokohle als eine Biokohle daraus. Hat dann allerdings auch eine etwas andere interne Struktur. Also hat er nicht so diese riesige Oberfläche. Da geht viel mehr an Struktur des Materials kaputt. Aber ja, je nach Anwendungsfall kann das eine sinnvolle Alternative sein.
Ja, diese hydrothermalen Verfahren kannte ich auch schon, wusste aber tatsächlich nicht, wie man die anwendet und wie weit die schon sozusagen praktikabel sind. Weil es ist ja, Wasserverfügbarkeit ist natürlich auch ein Thema in verschiedenen Regionen der Welt, ne? Aber das ist ja praktisch, wenn sie das gleich in Wasserdampf ohnehin packen, sozusagen, der von irgendwelchen Kraftwerken ausgestoßen wird. Das ist ja dann ganz praktisch, sage ich mal, ne, für die Pyrolyse. Beziehungsweise für die hydrothermale Kohleerzeugung mehr oder weniger. Ich habe aber auch, es gab in der Zwischenzeit auch eine Rückmeldung von einem Hörer, auch ein Landwirt, und die hatte ich dir, glaube ich, weitergeleitet, wo wir beide dann gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall über Pflanzenkohle oder Biokohle, wie auch immer man sie in der Fachsprache bezeichnet, nochmal eine Folge machen oder mehrere Folgen sogar, weil die Umweltauswirkungen von Pflanzenkohle sind tatsächlich ein eigenes Forschungsfeld. Seit Jahrzehnten, muss man sagen. Und da lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal näher reinzugucken, glaube ich. Bin ich schon sehr gespannt. Ja? Du bist ja da auch eigentlich auch prädestiniert dafür, sage ich mal so. In deiner Richtung, das geht schon ein Stück weit so. Ja, könnte man schon machen. Wenn nicht, mache ich das, Svenja. Ich habe ja bei Bruno Glaser studiert. Das ist einer der Vorreiter dieser ganzen Thematik. Ja, dann holen wir uns den mal ran. Nee, also du hast noch mehr gelernt, Svenja. Auf jeden Fall aus Zeitgründen würde ich vorschlagen, dass wir so langsam auf diese tolle Folge, auf deinen Erfahrungsbericht von der ICU einen kleinen Deckel drauf machen. Aber du warst ja in Mission unterwegs und da möchte ich dir an dieser Stelle auch nochmal hier vor Mikrofon Danke sagen. Du warst ja eigentlich sozusagen dienstlich dort und wir haben versucht, noch eine andere Person ranzukriegen für den Besuch der ICU. Ne? Das hat leider nicht geklappt, ist ja auch klar, so nach Wien fahren eine ganze Woche, das ist nicht immer drin. Ne? Und deswegen danke, dass du auch für den Zollcast dort warst und fleißig Werbung gemacht hast. Wie hatten das ausgesehen? Hast du einen großen Luftballon genommen oder hast du was an die Wand projiziert? Wie hast du dort Werbung gemacht?
Naja, die Werbung wurde ja 1A vorbereitet von dem, der hier mir gegenüber sitzt.
Das musst du doch nicht sagen, Sven, ja.
Nee, also es war so, du hattest ja vorbereitet, dass wir Sticker haben zum einen. Also so kleine quadratische Sticker mit unserem Logo drauf. Jede Menge davon. Der Brief war entweder aufgeplatzt oder aufgeschlitzt worden. Ich weiß es nicht genau. Und dann hatten wir Zollcast-T-Shirts, also die Laura und ich auch mit dabei hatten, und ich hatte es auch fleißig getragen, und dann gab es auch noch sehr große Buttons, den hatte ich immer in meinem Rucksack, habe ich sogar immer noch an meinem Rucksack dran. Also alles haben wir aufgefahren, was vorhanden war. Genau, also die Sticker habe ich immer mal hier und da verteilt. In einer Session, da war auch waren zwei Schulklassen aus Wien da, denen habe ich da auch gleich ein paar Sticker aufgedrückt. Dann gab es einen Stand von der EGU selbst in einer der Hallen. Da verteilen sie selber Sticker von zum Beispiel von dem Fotowettbewerb, der jedes Jahr stattfindet. Oder auch von den einzelnen Abteilungen. Da gibt es dann immer so typische Buchstabenkürzel, dann kann man das sich irgendwo draufkleben und sagen, hier, ich gehöre zur Abteilung Soil System Sciences. Und da habe ich dann halt mal gefragt, ob wir die Sticker da auslegen können, durfte ich. Also haben wir da auch einige Sticker losgeworden. Und ansonsten, naja, in einzelnen Gesprächen auch immer mal wieder erwähnt, dass ich natürlich auch diesen Podcast mache und dass man da auch gerne mal als Interviewpartnerin auftreten darf oder sagen kann, wenn man die eigene Studie gerne präsentiert haben möchte, wenn man denkt, das interessiert vielleicht Leute. Und was ich auch gemacht habe, ich habe dann am Ende meines Vortrages noch ganz schnell hinterhergeschoben. Übrigens, es gibt ja auch noch diesen Podcast, falls es irgendjemand im Raum gibt, den ich das noch nicht erzählt habe. Und da sind auch nochmal einige Menschen hinterher auf mich zugekommen. Also wir können uns darauf freuen, dass wir ein paar neue InterviewpartnerInnen haben. Ich verrate jetzt noch nicht, wer und zu welchen Themen, aber da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Es gibt wirklich hochkarätige InterviewpartnerInnen. Und auch Leute, die einfach interessiert waren und den gerne hören wollen und wissen wollten, wo man den hören kann. Also da würde ich sagen, wenn die Kurve jetzt steil nach oben geht von HörerInnen, dann würde ich das mal für Laura und mich beanspruchen.
Zwinker, Zwinker, habe ich schon festgestellt, Svenja. Ich habe das verfolgt. Ich sehe ja immer hier sowohl die Follower-Zahlen in den sozialen Medien als auch die Download-Zahlen. Da macht sich eure Präsenz auf der EGU schon deutlich bemerkbar. Das ist super. Und weißt du, was ich am besten finde, Svenja? Letztes Jahr, ne, also vor einem Jahr, sagen wir mal Ende April 2023, da wusstest du möglicherweise noch gar nichts von diesem Podcast, dass das hier so zwei Leute damals vor Mikrofon machen, ne, waren wir noch relativ unbekannt und mittlerweile bist du und Laura natürlich auch und alle anderen so ein fester Bestandteil des Teams geworden, dass es euch sogar Freude macht, auf so einer Konferenz dann für diesen Podcast zu werben. Das hätte ich mir nie träumen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich schön, dass ihr da seid und dass ihr das alle so fleißig macht und dass ihr euch auch ein Stück weit, denke ich, mit dem Podcast so identifiziert, weil ihr ihn ja auch selbst gestaltet, ne, mit Inhalten füllt und so. Und was Schöneres kann es nicht geben. Ja, und das geht mir natürlich ganz genauso. Das ist, ach, schön.
Oh. Ja. Ja, da kriege ich ja direkt feuchte Augen.
Ja, nee, es ist, ich mag das, Svenja, wenn man Projekte macht und man macht es nicht nur richtig, kann man sich auch drüber streiten, was ist jetzt richtig und falsch. Und wir gehen ja hier auch manche Wege, die sozusagen nicht zum Erfolg führen, dann probiert man was anderes, ne? Aber wenn man halt so ein Stück weit Feuer und Flamme dafür ist und sich damit gut identifizieren kann mit dem Projekt. Ich finde das immer wichtig, dass man nichts macht, was einem nicht in den Kram passt. Und deswegen finde ich das auch gut, dass wir uns hier in so großer Zeit. Wir sind 8 Leute, ne? Dass wir uns hier zusammenfinden und immer nach einem Konsens suchen und alles gemeinsam besprechen und das sind alle immer im Bild. Ne? Und ich freue mich auf unser Teamtreffen jetzt im Sommer, wo wir dann auch nochmal viel inhaltlich arbeiten. Es ist einfach wirklich eine schöne Erfahrung. Ja, und da seid ihr beiden jetzt als Botschafterin in Wien sozusagen, seid dann mal ein Aushängeschild. Ne? Es werden noch viele weitere Gelegenheiten kommen. So, und es kann ja jetzt sein, dass ihr da draußen sagt, ey, Moment mal, jetzt schickt er die beiden los hier nach Wien. Die waren in Wien unterwegs und haben da Sticker verteilt. Ich wohne aber gar nicht in Wien und ich habe mit Wien nichts zu tun. Ne? Auch das habe ich jetzt neulich mal forciert. Über Instagram habe ich sozusagen diese enorme Stickerbestellung, die ich mal getätigt habe, auch kundgetan. Und auch das ist eine Option sozusagen, wenn ihr gerne einen kleinen Schwung Sticker haben möchtet oder vielleicht auch zum Verteilen, was haben möchtet, dann ist info@zollcast.de eine gute Adresse. Geht vielleicht nicht sofort, sondern dann, wenn ich Zeit dafür finde, aber dann packe ich euch ein kleines Paket, zumindest ein Briefumschlägchen und schicke das auch gerne zu euch. Könnt ihr auch gerne anfragen. Also das sind so 5x5 Zentimeter mit unserem Folgenbild, was ihr jetzt eigentlich auch im Podcast-Player seht, was von einer großartigen Layouterin mal gelayoutet wurde und wo wir uns alle drüber freuen. Ja, und darüber hinaus wird, ich gehe mal davon aus, irgendwann, Svenja, ist auch der Punkt erreicht, wo wir unseren eigenen Merch-Shop aufmachen. Ja, dann gibt's dann auch frei verfügbar T-Shirts und alles Mögliche, aber das ist noch in ferner Zukunft. Ja, darüber hinaus, info@zollkast.de nutzt dann natürlich auch, wenn ihr sagt, okay, pass auf, an der Stelle hat der Christoph jetzt hier einen derartigen Müll erzählt. Das müssen wir unbedingt korrigieren, da müssen wir mit Fachwissen dagegen halten. Ne, oder sonstige Anmerkungen machen. Ne. Für Svenja bitte nur Lob. Da bestehe ich drauf. Ne, aber mich,
ich vertrage auch Kritik.
Ja, gut, dann okay, gut, dann könnt ihr Svenja auch kritisieren. Mich könnt ihr gerne heftig anfahren, da bestehe ich drauf. Ne. Und darüber hinaus natürlich nicht nur per E-Mail, sondern auch auf den sozialen Medien Blue Sky, X, was mal Twitter hieß, Instagram und Facebook erreicht ihr diesen Podcast. Und Svenja, jetzt haben wir doch tatsächlich die Folge ziemlich voll gemacht mit tollen Erfahrungen, aber wie es gute Sitte ist, weil du diese Folge vorbereitet hast, gebührt dir natürlich die Ehre und vielleicht auch Bürde der letzten Worte.
Ja, dann würde ich vielleicht nochmal ein Thema aufbringen, was jetzt gar nicht so zur Sprache kam, was sich aber durchaus durch die Konferenz auch durchgezogen hat. Ich meine, es waren natürlich auch KlimawissenschaftlerInnen vor Ort und nicht nur die, sondern auch viele andere machen sich natürlich auch Gedanken über den Zustand unseres Planeten und was dabei so rauskommen könnte und wie es weitergehen könnte. Und da gab es am Anfang ein größeres Event, eine größere Debatte quasi oder ein zwei Vorträge und eine Fragerunde zum Thema eben des Klimawandels und wie man darauf reagieren könnte. Und das war eben die Veranstaltung, wo eben auch diese Schulklassen vor Ort waren. Und einen Satz hatte ich mir gleich aufgeschrieben und gelb angemarkert. Ich habe den mal frei übersetzt als: jedes bisschen Klimaerwärmung macht etwas aus. Und das ist vielleicht etwas, was in dieser Debatte über Kipppunkte und wenn einer kippt, dann ist alles zu spät, so ein bisschen hinten runterfällt, ist, dass wir durchaus graduelle Unterschiede haben, je nachdem, wie wir weitermachen. Und insofern ist alles umgekehrt eben, alles, was wir vermeiden, macht etwas aus. Jedes bisschen, was wir an Klimaschutz betreiben, ist sinnvoll und rettet Leben. Und deswegen das Einfachste, was wir tun können, und ich wiederhole das gebetsmühlenartig, weil es so wichtig ist, das Einfachste und Wichtigste, was wir tun können und müssen, ist, dass wir aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Da gab es auch eine Initiative, Leave the Fossils Be, habe ich auch unterschrieben. Und das möchte ich nicht nur an die Wissenschaft, sondern an die gesamte Gesellschaft richten. Leave the Fossils Be.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.